Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Runde Frisch serviert. Und heute widmen wir uns einem ganz aktuellen Thema, was viele betrifft und viele interessiert. Wir reden über Neudeutsch Global Mobility, im Detail vor allem über das Update des OECD-Musterkommentars aus dem Dezember des letzten Jahres zur Homeoffice-Thematik. Und mit wem reden wir? Das ist ja das Interessante, weil eigentlich will ja mit Arne Schnittger, hallo Arne.
Hallo Christian, was kommt denn jetzt?
Mir will ja keiner reden, irgendwie oder keiner hören, aber wir reden mit Christoph Ott, Referent im Bundesfinanzministerium. Servus Christoph.
Servus Christian, servus Arne.
Freue mich, dass du dabei bist. Und mit meinem guten alten Freund Werner Stuffer, Global Head of Tax bei ZF Friedrichshafen. Hi Werner.
Servus zusammen.
Und ich freue mich ganz besonders, dass der Werner dabei ist, weil das ist der einzige Steuerkollege, mit dem ich jemals durch eine Wand gebrochen bin. Und vielleicht können wir das Geheimnis lüften. Müssen wir mal schauen, ob Zeit bleibt. Vielleicht ist es besser, wenn keine Zeit bleibt. Aber ich glaube, wir haben genügend zu erzählen, auch außerhalb des Bereichs der Homeoffice-Thematik. Ja, und dann würde ich doch direkt sagen, Christoph, auf deinem LinkedIn-Profil nennst du dich ja Policy Advisor, also der englische Titel für Referent. Magst du vielleicht mal uns ganz kurz einführen in das Thema? Was hatten sich da eigentlich jetzt getan mit dem Update des OECD-Musterkommentars im letzten Jahr?
Also vielleicht fange ich mal so an. Der wichtigste Punkt ist natürlich die neue Kommentierung zu den Homeoffice-Betriebsstätten, wenn man so will. Und da vielleicht mal aus dem Ohr schlagen, wo kommt man eigentlich her? Wir hatten da zwei Textziffern im Kommentar, 18 und 19 zu Artikel 5. Und da stand so ungefähr drin, Homeoffice, das kann manchmal passieren und das passiert insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber einen ins Homeoffice schickt und dann einen zwingt, von zu Hause aus zu arbeiten. Jetzt schaue ich mal hier in die Runde, wie das bei Siemens und bei ZF ist. Ich glaube, das ist eher in der Tendenz andersrum. Also zumindest bei uns im Ministerium ist das eher so, dass die Leute ins Homeoffice wollen, als dass da der Minister jetzt sagt, bitte du jetzt mal, dein Gesicht möchte ich im Büro nicht sehen. Sodass das einfach hoffnungslos veraltet war, das auch schon vor 2017 da drin stand und man sich dann einfach die Frage gestellt hat, auch auf Drängen der Wirtschaft, dass man da Rechtssicherheit, Rechtsklarheit irgendwo schafft. Und dann haben wir es geschafft, in schlanken 28 Textziffern das einmal darzulegen, was relativ lang ist, aber vielleicht auch für die Diskussion insofern befruchtend, als dass das sicherlich ein Thema ist, das umstritten ist. Und auf der einen Seite stehen dann vielleicht wir, die sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn wir gar nicht so viele Homeoffice-Betriebsstätten im Ausland insbesondere haben, um das Steuersubstrat zu schützen, irgendwie Mikrobetriebsstätten zu vermeiden. Und auf der anderen Seite sind dann halt andere Staaten, die sagen, wenn man 2 Stunden im Internetcafé arbeitet, dann ist das auch schon eine Betriebsstätte. Und da gehört ein Teil unseres IPs dann in diese Betriebsstätte. Insofern, zwischen den Spektren bewegen wir uns. Und ich glaube, wir haben was ganz Gutes hinbekommen. Aber das ist natürlich für die Praxis zu judgen.
Ja, also es ist, glaube ich, nicht eine ganz einfache Situation, Christoph, ne, wie man als deutscher Staat dabei ist, weil wir haben die klassische Sichtweise, darf ich so sagen, zur Betriebsstätte, vor allem zur Frage der Verfügungsmacht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen auch, glaube ich. Und ich glaube, im deutschen Verständnis, rechtsstaatlich, sage ich mal, aufgeladen, ist das, glaube ich, auch gut nachvollziehbar. Vielleicht auch für uns als exportorientiertes Land auch etwas, was ganz natürlich nützlich ist. Aber jetzt ist natürlich, würde mich interessieren, wie man da diesen Spagat jetzt macht. Also vielleicht können wir zur Verfügungsmacht so ein bisschen mal nochmal einsteigen und auch nochmal die Äußerung, die wir jetzt im Entwurf des BMF-Schreibens auch sehen. Da gibt es ja doch ganz konkrete Hinweise, die man dort lesen kann. Im Übrigen, um das noch zu sagen, wir haben auch gibt auch einen sehr schönen Beitrag von dem Christoph Ott in IWB, jetzt muss ich gucken, 26. Den habe ich als Vorbereitung gelesen, kann ich wirklich allen nur ans Herz legen. Wir haben ja hier Beckers Kooperationspartner, aber jetzt hier NWB, auch ein sehr guter Verlag, hat ja also auch wirklich einen tollen Beitrag geschrieben. Ich habe den wirklich mit hohem Interesse gelesen, habe auch viel dazugelernt. Vielleicht, Christoph, nochmal so die Überlegung, Verfügungsmacht. Da haben wir ja, wie soll ich sagen, da ist man so irgendwo so zwischen den Stühlen, sage ich mal. Klassisch brauchen wir die Verfügungsmacht, aber in bestimmten Bereichen wird ja nun Verfügungsmacht auch des Arbeitnehmers angenommen, auch wenn man, glaube ich, einen Eindruck hat, als deutscher Policymaker hat man versucht, natürlich auch an dem tradierten Begriff des festzuhalten, aber irgendwo musste man doch auf die OECD-Grundsätze auch zugehen. Vielleicht kannst du das selbst versuchen, ein bisschen mehr konkreter noch auszuformulieren. Den Beitrag hast du, finde ich, sehr schön gemacht. Ich will den jetzt nicht vorweggreifen, aber vielleicht dir die Chance geben, das mal hier den Zuhörern und Zuhörern zu präsentieren.
Ja, also vielen Dank für den Werbeblock natürlich. Also wenn man das vielleicht so differenzieren möchte, ist ja dieses Verfügungsmacht und insbesondere dieses enge Denken in Verfügungsmacht und irgendwie, wenn man so will, bezogen auf die Homeoffice-Thematik auch irgendwie Unverletzbarkeit von Räumen. Der Arbeitgeber darf dann nicht einfach beim Arbeitnehmer in die Wohnung rein und so weiter und so fort. Das ist ja so ein sehr deutsches Denken, auch sehr durch die BfH-Rechtsprechung natürlich. Flügeltes Denken im Sinne von, ich brauche irgendwie eine Rechtsposition oder eine tatsächliche Position, die mir einfach nicht entzogen werden darf. Und das ist so im Kernverständnis schon im OECD-Kreis gar nicht so geteilt. Also wir haben natürlich im Kommentar irgendwie in Textziffer 12 zu Artikel 5 so eine Power of Disposal, die da in die Richtung geht. Aber eigentlich ist das gar nicht so gesehen und verbreitet, sodass das an sich schon ein Konflikt ist. Und für uns eigentlich von Anfang an, wenn man so will, klar war, so eng wie in Deutschland irgendwie AIAO zu Paragraph 12 Nummer 4, in der Regel haben wir keine Homeoffice-Pflicht, wird das sowieso nicht werden. Also es ist eigentlich, wenn man so will, aus deutscher Sicht Uphill-Battle. Wir gucken, dass wir mitnehmen, was wir bekommen und können da nicht reingehen mit irgendwie der Maximalposition, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern wir gucken halt, wie das möglichst übereingeht und wir möglichst wenige Friktionen hinterlassen sozusagen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, natürlich auch da wieder für die Praxis darüber zu urteilen. Aber indem wir uns einfach den Gedanken gemacht haben, wir lösen uns jetzt mal von den rein dogmatischen Sachen und gehen da mal empirisch ran. Und dann kommt man vielleicht auch schon auf diese 50%-Schwelle, sind wir sozusagen rangegangen, haben geguckt, wie ist das denn eigentlich in der Praxis? Und in der Praxis ist zumindest unser Verständnis auch von den Studienlagen, dass nicht so 100% Remote-Modelle gefahren werden, sondern eigentlich so Hybrid-Modelle mit bis zu 50%. Und dann das praktisch die erste Öse war, die man genommen hat, um zu sagen, das ist doch einfach ein gutes, leicht zu prüfendes Momentum, wenn man so will, oder ein Kriterium. Dann sind natürlich auch relativ prominent am Anfang schon die Hilfs- und vorbereitenden Tätigkeiten angelegt, wo man auch viele vielleicht rausbekommt. Da bleibt sicherlich noch irgendwas übrig, aber im Endeffekt haben wir uns nicht versteift auf die Verfügungsmacht, die wir natürlich national haben, aber bei der OECD so nicht durchsetzen können, sodass wir da ein bisschen versucht haben, drumherum zu taktieren.
Also ich finde das spannend. Ich meine, ich muss gestehen, für mich ist weiterhin die Frage, wie eine Homeoffice-Betriebsstätte überhaupt beim Arbeitgeber Führungsmacht vermitteln kann, immer sehr schwierig noch vorzustellen. Muss ich ganz ehrlich einfach gestehen. Die 50% sind ein Indiz, wie du richtigerweise gesagt hast, aber dennoch, wenn ich das nehme. Also wenn ich jetzt eine Wohnung mir miete und von dort sozusagen arbeite, mein Arbeitgeber wird mich an einem Umzug nicht kindern können. Das ist meine Gewalt, wenn ich mich irgendwann verkleinern muss, aus welchen Gründen, dann werde ich das tun an der Stelle. Also ich gebe ganz offen zu, meine Vorstellungswelt zur Verfügungswelt ist weiterhin da weit von entfernt. Vor allem dann, wenn der Arbeitgeber null Einflussbereiche hat zur Frage, in welcher Form ich Mietvertrag ausgestalte. Vielleicht ist auch, ich trage die Miete selbst, ne? Also ich bin in jeglicher Form sozusagen Herr des Verfahrens und Vertragspartei. Da tue ich mir weiter, gebe ich zu, ganz offen und schwer. Jetzt interessanterweise diese Fragen, in welcher Form der Arbeitgeber Zuschüsse gibt, so, die hat man jetzt da sogar ausgeklammert, interessanterweise. Also ich hätte jetzt sogar da noch ein Verständnis für gehabt, wenn man vielleicht sagt, da gibt es wirtschaftliche sozusagen, also ist jetzt nicht zitierfähig, alle hören zu, also schon zitierfähig hier. Aber meine persönliche Meinung, das hätte ich zumindest verstanden. Ob man das so wollte, ist eine andere Frage. Aber jetzt diese 50%, ich glaube, im internationalen Kontext muss man sagen, ist vielleicht das deutsche Rechtsverständnis ja nicht so präsent und man muss sich da auch so einen Konsens und als Indiz nehmen, würde ich jetzt mal so sehen. Aber vom deutschen Verständnis her ist natürlich schon das ist eine Schwierigkeit. Und dann auch die Frage, wie sich das im deutschen Recht dann auch widerspiegelt, Christoph, ne? Also, wie kriegen wir es in den 12AO-Begriff hinein? Das ist ja, glaube ich, die spannende Frage, die dann noch da mit einhergeht, ne?
Absolut, Arne. Und ich meine, wenn man, ich finde eigentlich am prominentesten zu sehen, wie umstritten das Ganze war, ist, wenn man diese 44.8, das ist, glaube ich, sich mal durchliest, und dann fängt das an mit unter 50% regelmäßig keine Betriebsstätte. Und dann kommt noch so ein Satz hinterher: Ausnahmen von dieser Regelmäßigkeit sind selten anzunehmen. Und das ist ungefähr, sag ich mal, das kann man jetzt sagen, ja, also deutscher Aufsatz, rosa durchgefallen, Literaturnobelpreis nicht gewonnen, aber das verdeutlicht ungefähr so ein bisschen, wie umstritten das eigentlich ist und wie sehr das halt auch sein kann, der Versuch, Wackelpudding an die Wand zu nageln bei der OECD, wenn man da irgendwie was ganz Fixes haben will. Und natürlich ist das wahrscheinlich kein perfektes Produkt, aber auch da gilt, done is better than perfect und genau. Ansonsten, was das Innerstaatliche angeht, absolute Zustimmung zu dir. Und ich meine, was natürlich auch noch so ein kleines, jetzt wird es aber vom ganzen globalen Mobility sehr lokal, was natürlich so ein bisschen unbeleuchtet ist, vielleicht eventuell, ist halt die deutsche Gewerbesteuer. Und ich meine, wer hat bei uns Interesse innerstaatlich daran, in irgendeiner Gemeinde in Hintertupfingen, salopp gesagt, einen auf Cost-Plus-Basis ermittelten geringen Gewerbesteuermessbescheid und dann Gewerbesteuerzahllast festzusetzen für einen administrativen Aufwand. Sodass das jetzt aber auch vom BMF gesehen natürlich im Inbound- und Outbound-Fall anders laufen kann, aber eben aus sachlichen Gründen.
Es ist natürlich das mit der Verfügungsgewalt ein bisschen ein deutscher Fetisch. Das ist ja auch eben schon angesprochen worden. Tatsächlich steht es im Artikel 5 Absatz 1, findet sich das Wort ja nicht. Eine feste Geschäftseinrichtung, durch die ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise ausübt. Das ist ja erst durch die Kommentierung da reingekommen. Und wenn man ins Ausland schaut, wird das immer mehr aufgeweicht. Auch das ist schon gesagt worden. Deswegen, Werner, würde mich das mal interessieren. Du hast ja das Business über BIAG vertreten und hast die Arbeitsgruppe geleitet von der BIAG zu dem Thema Global Mobility und leitest sie immer noch. Wie siehst du aus deiner Unternehmensperspektive und aus einer Businessperspektive dieses Update? Hilfreich, weniger hilfreich?
Ich glaube, die Antwort, Christian, danke für die Frage, ist relativ klar. Du hast es angedeutet, BIAG bei der OECD, viele Mitgliedsverbände im nationalen und internationalen Bereich haben das Thema Homeoffice-Betriebsstätten als ein ganz massives Thema im Prinzip seit Covid, seit 2020 immer wieder adressiert. Wir sind über das Update, glaube ich, in der Summe, aber ich persönlich vom Grundsatz her sehr, sehr dankbar. Hätte es schneller kommen können? Ja. Hätte der Prozess anders laufen können an der einen oder anderen Stelle? Definitiv auch ein Ja. Aber ich glaube, es ist eines der wenigen Bereiche in der jüngeren Vergangenheit, wo es einen relativ großen Schulterschluss zwischen den Wirtschaftsinteressen, ausnahmsweise auch mit der Position des BMF und dem Sekretariat bei der OECD gibt. Insofern ganz, ganz klar positiv. Und insbesondere der pragmatische Ansatz, Prüfschema, 50%-Grenze. Und nur wenn die 50%-Grenze im Prinzip überschritten ist, eine Detailprüfung, ob gegebenenfalls eine andere Veranlassung des Arbeitgebers vorliegen könnte, die in die Betriebsstätte führt. Ich glaube, damit sind 80, 90% der Fälle einfach abgedeckt.
Und ich finde es auch ganz gut, also auch das ist eben gesagt worden, Arne, die Übernahme der Büroausstattung oder zum Beispiel von Kosten für ein Homeoffice. Ich habe in der Vergangenheit schon, und das waren prominente Fälle, abgelehnt, dass wir als Company Kosten für eine Büroausstattung übernehmen, aus Sorge, dass das zu einer Betriebsstättenbegründung beitragen könnte oder eben als Argument genommen wird von der ausländischen Finanzverwaltung, dass wir jetzt auf einmal eine Betriebsstätte haben. Und da bin ich auch schon ein bisschen dankbar. Ich meine, jetzt wissen wir alle, der OECD-Musterkommentar ist der OECD-Musterkommentar, ja. Also je nach Land wird der mal gerne wegignoriert. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und schafft insofern Rechtssicherheit an der Stelle. Das finde ich super. Allerdings, und da muss man, glaube ich, auch ganz präzise sein, es geht halt nur ums Homeoffice, ne? Herr Werner, welche Fälle haben wir denn dann daneben noch? Und wann ist es vielleicht gar kein Homeoffice und wo bleiben denn noch Rechtsunsicherheiten an der Stelle?
Also ich glaube, bevor ich die Frage beantworten möchte, Christa, würde ich gerne nochmal auf die Frage zurück oder auf die Anmerkung zurückkommen. Es ist ja nur eine Änderung des OECD-Musterabkommens. Wir kommen sicherlich nachher nochmal auf die Frage der dynamischen versus statischen Auslegung zurück. Aber ich glaube, wenn man sich den Prozess bei der OECD ansieht und wenn man sich auch die relativ wenigen Ländervorbehalte in der Kommentierung ansieht, dann signalisiert es vom Grundprinzip her schon eine breite Übereinstimmung in dem Konsens, der an der Stelle getroffen worden ist. Ich glaube, kann der Christoph sicherlich mehr dazu sagen, als jemand, der hinter den verschlossenen Türen verhandelt hat, als wir, die vor den Türen gewartet haben. Aber vom Grundprinzip her, es war, glaube ich, ein langwieriger und schmerzhafter Prozess. Und auch einige Länder, die durchaus in der Vergangenheit sehr aggressiv an Betriebsstätten rangingen, wie unser südliches, nahezu gleichsprachliches Nachbarland, haben inzwischen sich ja dazu committet, die entsprechende Kommentierung anzunehmen. Haben wir andere Fälle, um deine Frage zu beantworten, Christian? Definitiv ja, weil letztendlich die Kommentierung hat nur einen Punkt erledigt, nämlich die Frage der festen Geschäftseinrichtung ändert nichts an den anderen Konstellationen, die wir haben mit Servicebetriebsstätte, Managementbetriebsstätte, Geschäftsleitungsbetriebsstätte und ständigen Vertreter. Das, glaube ich, sind Themenbereiche, denen man sich in der Zukunft noch annehmen muss, die sicherlich auch eine wesentliche Bedeutung haben, materiell wahrscheinlich auch relevanter sind. Aber der wichtigste Schritt ist erstmal mit dem Abräumen der Massenthemen, Massenarbeit über die Homeoffice-Betriebsstätten erledigt.
Christoph, eine Sache würde mich noch interessieren. Das BMF-Schreiben, du hast es ja angedeutet, an einigen Stellen versucht man ja in Inbound-Konstellationen das ein bisschen abweichend zu sehen. In dem Beitrag, der wirklich lesenswert ist, sage ich noch ein zweites Mal schon, sprichst du auch von den weißen Einkünften, die da entstehen, möglicherweise. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, in welchen Konstellationen das der Fall ist. Und für mich stellt sich natürlich dann die Frage, muss man auch wieder rechnen, dass eine Antigesetzgebung kommt, wo man Steuerungssubstratverlust irgendwie ja Sorge darum hat. Das ist ja, man ist ja schon als gebranntes Kind, hat man da ja Sorge, aber vielleicht sind die Beträge einfach nicht so hoch. Vielleicht kann man dazu noch mal ein, zwei Worte verlieren.
In der Grundtendenz vielleicht erstmal auf das, was Werner gesagt hat. Das war natürlich Ziel der ganzen Übung dieser Neukommentierung, dass dann nicht am Ende wir was reinschreiben und dann schreiben 20 Länder irgendwelche Vorbehalte und Bemerkungen dazu. Das ist, glaube ich, relativ gut aufgegangen und das ist auch getragen von dem Konsens, sozusagen keine Mikrobetriebsstätten zu machen. Und das führt jetzt auch nahtlos dazu über, was du, Arne, gerade gefragt hast, nämlich irgendwie Stichwort weiße Einkünfte. Ich meine, das ist natürlich immer gefährlich, diesen Begriff vielleicht auch irgendwie als, ich sag mal, Vertreter des BMFs in den Mund zu nehmen. Aber ich meine, man muss auch so ehrlich sein. Es ist so gerade auf jeden Fall der Plan weiterhin, was das Innerstaatliche angeht, 12 Nummer 4 AIAO regelmäßig nicht. Im anderen Fall, im Ausland, ist es so, dass wir die Kommentierung natürlich anwenden aus Deutschland, weil wir auch keinen Vorbehalt eingelegt haben dazu. Und da gibt es sicherlich eine gewisse Schnittmenge von Fällen, die dann dazu führen, dass abkommensrechtlich eine Betriebsstätte vorliegt, während innerstaatlich eben, weil das enger ist, nach AIAO 12 Nummer 4, keine vorliegt. Das würde bedeuten, dass wir praktisch im Ausland, nehmen wir jetzt mal Frankreich als Beispiel, wenn jemand in Frankreich im Homeoffice arbeitet und der eine abkommensrechtliche Betriebsstätte bekommt, würden wir das akzeptieren auf der abkommensrechtlichen Ebene, würden unseren Unternehmensgewinn als Stammhaus dann sozusagen entsprechend verringern. Und andersrum würde Frankreich sagen, bei euch arbeitet für unser Stammhaus jemand in Deutschland. Wir würden sagen, ja, das ist vielleicht abkommensrechtliche Betriebsstätte, wo wir Zugriff drüber hätten, aber für uns ist es innerstaatlich keine. Warum machen wir das nicht? Sicherlich nicht, weil wir Geld liegen lassen wollen in Zeiten knapper Haushaltskassen, sondern weil das typischerweise aus unserer Wahrnehmung und unserem Assessment sozusagen dieser Fälle sind, die am Ende, wenn man auf die Gewinnzuordnungsebene geht, über Cost-Plus-Nullsummentheorie geregelt werden und dann kommen einfach ganz geringe Beträge bei raus, die aber alle auch immer, wie ich habe schon angesprochen, Gewerbesteuerimplikationen haben und das aus unserer Sicht typischerweise einen regelmäßig höheren Bürokratieaufwand schafft, als dass man da irgendwas gewonnen hätte mit 4,50 Euro Gewerbesteuer in einer Gemeinde. Jetzt mag es da sicherlich, wenn man das einmal durchspielt, hat ja Werner auch schon gesagt, 80% der Fälle sind durch die 50%-Grenze wahrscheinlich abgeräumt, sodass wir irgendwie nur 20% übrig haben. Davon sind sicherlich viele und die interessanten Fälle mit hohem Gehalt Leute, die leitende Angestellte sind, wie auch immer man das dann definiert, die wären auch in beiden Fällen, also sowohl nach AIAO als auch nach dem OECD-Musterkommentar, womöglich dann abgedeckt. Und dann bleibt vielleicht noch so eine Restschnittmenge, die ich auch versucht habe zu skizzieren, wo ich mir das typischerweise vorstelle, dass das einfach hochbezahlte IT-Fachkräfte sind, die keine Leitungsfunktion haben, aber 100% remote arbeiten könnten. Und dann läuft es vielleicht durcheinander oder auseinander. In den Fällen ist es, glaube ich, möglich, dass weiße Einkünfte entstehen. Ob das jetzt so häufig vorkommt, wissen wir nicht. Aber das ist sozusagen in dem Sinne von Decluttering, Bürokratieabbau, klare Regeln, dann halt auch mal hingenommen.
Ja.
Man kann nicht alles perfekt machen.
So ist es. Also ich muss sagen, ich finde auch das mal gut, ein bisschen pragmatisches Vorgehen. Ne, Werner, ich glaube, das wünscht man sich an einigen Stellen auch. Das kann man vielleicht mal hier auch nochmal hervorheben. Taxifahrerfall, vielleicht kann man den nochmal ganz kurz ansprechen auch. Der darf natürlich nicht unkommentiert lassen. Wir hatten ihn hier bei uns auch schon, Christian, in unserer Serie. Der Taxifahrerfall, nur mal zur Erinnerung, der Taxifahrer, der in Deutschland wohnte und dann rüber in die Schweiz ging, was glaube ich, und dann dort seine Container auch hatte, der Container, der rumgefahren werden konnte. Und daneben hatte er dann, glaube ich, da noch so also eine Bürostruktur oder mehrere Büro, die zu einer nutzungsgebundenen Struktur führten. Wie heißt das noch, Christoph? Das ist, oder Werner, das ist die strukturbezogene Nutzung? Ich habe den Begriff, kann ich mir nicht merken.
Personenbeschränkte Nutzungsstruktur.
Dankeschön, so heißt es.
Die kam, glaube ich, beim Spind das erste Mal auf.
Aber auch da war schon. Also meine Frage ist eigentlich, ist der Spind damit jetzt tot? Es ist auch aus Sicht des BMF. Werner, habt ihr Angst vor Spinde? Dann müssen wir weiter überall gucken, dass wir keine Spinde haben. Und wie lässt sich das Ganze jetzt eigentlich nochmal vom Hintergrund des Spindels als in der Weiterentwicklung aus Sicht des BMF deuten? Das würde mich sehr interessieren.
Also wenn ich direkt darauf antworten darf, vom Spind als solches habe ich keine Angst. Wir werden in dem Fall auch in der Outbound-Konstellation, Gott sei Dank, sehe ich bisher noch nicht unbedingt die Rechtsprechung in Outbound-Fällen von vielen Ländern als gängige Praxis. Im Inbound-Fall mag es so Themen geben, aber sicherlich ist das ein Fall, wo man eben im Zweifelsfall eher versucht, in die Risikokategorie zu kommen und eher Die Spindüberlastung vergleichbar ist, versucht zu vermeiden. Ist es immer vermeidbar? 100% wahrscheinlich nein. Aber ich glaube, das sind bald Beispiele, wo einfach die Rechtsprechung an individuellen Beispielen Kriterien definiert hat, die einfach für die Allgemeinheit, für die Massenfälle nicht unbedingt zielführend sind.
Muss ich so sagen, ja, aber.
Wenn man so will, Arne, was ich bei diesen Fällen, ich meine, da gab es natürlich auch viel Aufregung, viel wurde darüber geschrieben und alles. Ich finde mehrere Punkte daran interessant. Zum einen, jetzt haben wir gerade irgendwie über Global Mobility und die Zukunft der Arbeit und die Zukunft der Wertschöpfung gesprochen. Und dann beschäftigen wir uns, sage ich mal, mit Fällen aus der Old Economy. Ein Ingenieur, der
Ja.
Flugzeuge im Hangar repariert und ein Taxifahrer, der in der Schweiz Taxi fährt, und leiten daraus dann die Sachen her. Und ehrlicherweise ist das jetzt in der Rückschau überraschend, dass jemand, der nur in der Schweiz Taxi fährt, in der Schweiz besteuert wird und einer, der nur in Deutschland Flugzeuge repariert, nur in Deutschland besteuert wird. Ich glaube sozusagen, der erste Aufschrei, was diese Spinde angeht, so im Sinne von, oh, ist jetzt der Spind sogar die Betriebsstätte und hat der BFH die Betriebsstätte geschrumpft, der ist so ein bisschen raus. Und auch der BFH, ich verstehe ihn zumindest so, ist da so ein bisschen, wenn man so will, zurückgerudert, indem er das halt nur noch als Indiz festmacht. Und ich glaube, die insgesamte Lösung des Ganzen ist so ein bisschen von diesen Tatbestandsmerkmalen, die ich für die Betriebsstätte brauche, da brauche ich alle so ein bisschen. Und da kann natürlich ein Spind im Sinne einer Verwurzelung ein Indiz sein, dass genug vorliegt. Und irgendwann kommt dann halt praktisch die Betriebsstätte über die Latte sozusagen oder auch nicht. Und dann musst du nicht Angst vor dem Spind haben. Aber er kann natürlich wie in jedem Einzelfall in der Gesamtwürdigung eine Bedeutung haben.
Also ich sehe es ja so ein bisschen, dass das widerspiegelt die Tendenz, die wir bei der Kommentierung zum Homeoffice sehen, dass nämlich die Verfügungsbefugnis weniger relevant wird. Und das ist etwas, was Deutschland lange als sakrosankt hochgehalten hat. Beides sind Bad Cases. Bad Cases make bad law. Also das heißt, wenn man den Sachverhalt jeweils der Entscheidung durchliest, dann sagt man, hast du ja auch gesagt, Christoph, ich meine, ist ja eigentlich nicht überraschend. Ja? Der Ingenieur, der sich bei seiner eigenen Limited in UK anstellt, und die Limited schließt dann die Wartungsverträge ab und dann sagt er, sorry, alles nicht hier steuerpflichtig, dass man dann natürlich nach einem Aufhänger sucht, um ein deutsches Besteuerungsrecht zu begründen. Völlig klar, ja, völlig klar. Also insofern sieht man da aber auch, dass der BFH sich, wenn es opportun ist und wenn man es als gerecht empfindet, auch ein bisschen von den nicht gesetzlich verankerten Tatbestandsmerkmalen, sondern durch Auslegung addierten Merkmalen verabschiedet bzw. sie weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, auch richtig. Und insofern ist eine Weiterentwicklung, wie auch hier im Kommentar, die Weiterentwicklung des Wirtschaftslebens zu virtuellem Arbeiten, Remote Work widerspiegelt, das passt gut zusammen beides. Also was nicht zusammenpasst, ist, wenn ich jetzt einen Spind und einen Rollcontainer in meinem Homeoffice habe, brauche ich mir natürlich immer noch keine Gedanken machen. Also insofern sind sie so verschieden, die Fälle, wie sie aber auch in einigen Aspekten miteinander korrelieren.
Ja, das ist aber sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage, weil Werner, Christian, wir haben jetzt zwei Vertreter natürlich der Industrie mit dabei. Das Stichwort Matrixorganisation, Verfügungsgewalt und Betriebsstätten. Das hat jetzt mit dem Homeoffice nichts zu tun, aber Werner, das ist, glaube ich, so ein Punkt gewesen, der schon, würde ich denken, Industrie natürlich interessiert zur Frage, was passiert in Matrixorganisationen, wie das Stichwort Verfügungsgewalt, wie spielt das da rein? Wie siehst du jetzt vom Hintergrund der neuesten, das neue BMF-Schreiben hat natürlich dazu unmittelbar nichts gesagt, wenn ich das jetzt richtig sehe, aber man lässt doch vielleicht so Indizwirkungen entstehen, kann man denen entnehmen. Vielleicht auch nicht, Werner, was denkst du? Wie ist das vom Hintergrund der Frage, haben wir Matrix-Organisationen, Verfügungsgewalt, wie sieht es aus mit Betriebsstätten vom Hintergrund dieser jüngsten Entwicklung OECD, BMF? Ist da schon hinreichend Klarheit geschafft oder müsste dazu auch noch etwas kommen? Oder wie wertest du das Ganze?
Ich glaube, um die Frage vielleicht etwas konkreter zu fassen. Ich glaube, das ist nicht eine Frage rein Matrixorganisation, sondern Matrixorganisation in Vollgestaltungen. Die eine Vollgestaltung ist in der Matrixorganisation, ich habe ein Talent in einem bestimmten Markt, in einer bestimmten Region, der aber nur zu uns kommen möchte, weil er, wenn er nicht unbedingt am schönen Bodensee arbeiten muss. Der Bodensee ist zwar wunderschön, aber logistisch nicht unbedingt immer am einfachsten zu erreichen. Und dann gibt es halt jemanden, den man unbedingt in der Organisation haben will, lässt ihm zu, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ich glaube, die Konstellation, den Fall mit den besprochenen Ausnahmen, kann man über die Regelung, die aus dem Update im Musterkommentar wahrscheinlich lösen. Zumindest mal von der Betriebsstättenseite. Die zweite Frage ist, die, glaube ich, in der Praxis auch nicht ganz unrelevante, weil wir reden ja meistens nicht nur über Betriebsstätte Schrägstrich Körperschaftssteuer, sondern wir reden auch über Themen Lohnsteuer, Lohnsteuerabzugsverpflichtung, Sozialversicherung und Co. Und dann ist die Frage, wer macht für den betroffenen Mitarbeiter in dem Land die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Abführung der entsprechenden Beiträge an die verschiedenen Einrichtungen? Das heißt, häufig ist die Konstellation Matrixorganisation, ich stelle lokal bei einer Gesellschaft ein, die wir ohnehin in den meisten Ländern vorhalten, um einfach administrativ die Gehaltsabwicklung hinzubekommen. Weil ansonsten muss ich das deutsche Stammhaus in irgendeinem Nachbarland oder weiter weggelegenen Land separat für einen Mitarbeiter ein entsprechendes Lohnabrechnungssystem aufstellen. Also geht auf die Payroll von einer lokalen Tochtergesellschaft. Bei der lokalen Tochtergesellschaft erfolgt ganz normal die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mitarbeiter arbeitet in der Matrixorganisation, Kosten werden auf Rechnungspreisgrundsätzen voraussichtlich wieder zurückbelastet an die jeweilige Muttergesellschaft. Und dann stellen sich ganz, ganz andere Fragestellungen noch mit dabei. Wirtschaftlicher Arbeitgeber, sind wir wieder bei der Lohnsteuer, neben der Frage Betriebsstätte. Sind die Fragen geklärt und gelöst? Antwort klar, nein. Gibt es einen großen Bedarf dafür? Auch ein klares Ja.
Klare Ansage.
Wenn ich das ergänzen darf, ich meine, du hast das super dargestellt. Das geht natürlich dann noch weiter in der Matrix-Organisation. Also der War of Talents ist da, oder War for Talents besser. Off ist natürlich auch gegeben. Da geht es ja so weit, dass wir Entwicklerteams zu einem und demselben Produkt in vielen Ländern sitzen haben am Ende des Tages. Und dann, wenn ich dann auf die Verrechnungspreise schaue, stellt sich die Frage, wie kriege ich das mit der Dempe hin? Ja? Was muss ich denn da beachten? Wie muss ich denn das zerlegen? Da kommen noch eine ganze Menge an Punkten hoch über die nächsten Jahre, und der ein oder andere Streit ist vorgezeichnet.
Also das kann nur dem entnehmen, lieber Christoph, da gibt es also noch jede Menge Potenzial für die OECD tätig zu werden. Schauen wir mal, ob man sich dem noch annimmt, aber aus deiner Sicht vielleicht noch was noch sagen kannst und möchtest, nachdem Werner das ja wunderbar zusammengefasst hat, aber.
Da ist ja inhaltlich sozusagen nichts hinzuzufügen, und für das BMF gilt ja dann nur, was Erich Kästner meint: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dann machen wir einfach weiter und hoffentlich kriegen wir wieder so was Pragmatisches hin. Was ich vielleicht noch sagen will: Natürlich wenden wir als Deutschland das auch an, was wir in den Kommentaren reingeschrieben haben, weil du, Werner, das meintest mit statisch-dynamisch. Das wenden wir schon allein deswegen an, weil wir in dieses ominöse Statisch-Dynamisch-Schreiben 24.12.25 unten reingeschrieben haben, bei Nummer 5, dass BMF-Schreiben anzuwenden sind und das im neuen BMF-Schreibensentwurf drin ist. Und wir wenden das auch an, weil wir denken, dass das eine Klarstellung im Sinne einer Übertragung des Homeoffices und der Grundsätze des Homeoffice in einer Nachpandemie-Welt auf die
Ja.
Grundsätze von Permanent Establishment sind.
Ja, also das ist spannend. Den Punkt könnte man jetzt noch lange diskutieren. Das werden wir jetzt nicht ganz schaffen, aber ich will nur einen Satz dazu sagen. Als das BMF-Schreiben zur statisch-dynamischen Auslegung kam, haben natürlich wir gesagt, ja, jetzt BMF schließt sich TPFH-mächtig an. Und dann habe ich von einigen Kollegen, ich mache jetzt das mal neutral, gehört, naja, da ändert sich gar nichts, weil die Frage der Klarstellung ist ein dehnbarer Begriff. Das kann ja vieles klarstellen sein. Das wird wahrscheinlich jetzt der nächste Streit sein, der sich jetzt daran festmacht, ob das jetzt eine Klarstellung ist oder nicht doch konstitutiv. Vielleicht mal gucken. Könnte ich mir vorstellen, dass da auch wieder der BFH sich mal irgendwann zu beschäftigen wird. Aber das wird man dann sehen, ja. Gut, jetzt haben wir schon genau eine Punktlandung. Das ist ja wirklich wunderbar. Also, dann gucke ich mal in die Runde. Christian, ich glaube, wir haben alles wunderbar abgedeckt. Von da darf ich mich ganz herzlich im Namen von uns beiden bei unseren beiden Gästen bedanken für die wirklich kurzweilige und sehr informative, ja, Diskussionsrunde hier. Ich glaube, wenn wir wieder Neues vom BMF oder von der OECD haben rund um Betriebsstättenverfügungsmacht, können wir das hier wieder einberufen an der Stelle. Also erstmal ganz lieben Dank, Christoph, Werner, für die Teilnahme hier.
Sehr gerne. Danke auch von mir.
Dankeschön, gerne.
Passt zusammen.
Und
Ciao.
wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.